dass Kinder unter 13 Jahren das gar nicht benutzen sollten, dass Apps da auch gar nicht für diese Kinder ja, zugänglich sind. Aber die können auch sehr praktisch sein. Ich habe zum Beispiel hier eine Karten-App. Und wenn ich irgendwo hin möchte, wenn ich zum Beispiel zur Baptistengemeinde Lörrach will, dann gebe ich das hier ein und dann zeigt es mir hier den Weg an. Und noch besser, ich kann hier gucken, also jetzt im Moment weiß ich, zu Fuß brauche ich mindestens 52 Minuten. Das kannst du wahrscheinlich bestätigen, Dagi, du läufst ja öfter von Brombach zur Baptistengemeinde. Aber jetzt kann ich umschalten. Wie ist es denn, wenn ich mit dem Auto fahre? Dann zeigt es mir an hier. Zurzeit 9 Minuten, vorhin, als wir kamen, vor einer guten halben Stunde, waren es noch 8 Minuten, da war weniger Verkehr. Also es berücksichtigt einige Sachen. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte mit den Öffentlichen, dann kann ich das natürlich auch anwählen und dann zeigt mir das an, wo ich hinlaufen muss, wo ich einsteigen muss. Wie viel, es zeigt mir auch die Stationen an, wo ich aussteigen muss und wie ich dann zu Fuß vom Bahnhof zur Baptistengemeinde komme. Also ein praktisches Ding. Und ja, für uns habe ich mich gefragt, ja, wie ist denn das, wie navigieren wir denn unser Leben? Haben wir auch so eine App, die uns zeigt, ja, gerade ist es zu weit zum Laufen, nach Freiburg zum Beispiel, da komme ich jetzt in einem Tag nicht hin. Also wie ist es im Leben, dass ich das eben so handeln kann und dann eben in den Fußstapfen Jesu. Also Jesus ist gewissermaßen wie so eine App und ich möchte uns einen Bibelabschnitt vorlesen aus 1. Petrus 2, die Verse 21 bis 25. Denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging, und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Ja, in dem Text sind viele Dinge. Ich möchte mal anfangen mit dem Beispiel Jesu. Was denkt ihr, welches Beispiel hat uns Jesus hinterlassen? Jede Menge, ja. Beispiele, was fällt euch ein? Dienen, Liebe, die Menschen sehen und wahrnehmen, ja. Vergeben. Gerecht, ja. Gerechtigkeit, bitte. Beten, ja. Opferbereitschaft. Zuhören, jawohl, schön. Fällt jemandem noch etwas ein? Vertrauen, auch sehr wichtig. Helfen. Gute Frage, Beispiel, wofür? Und die Sache ist ja, Vers 22 bis 24, da steht ja, Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, er dann nicht mit Beschimpfungen reagierte, ich wiederhole jetzt nicht alles. Diejenigen, die das vielleicht mal intensiver studiert haben, denen kommt es vielleicht bekannt vor. Also den Adressaten von Petrus kam das vielleicht auch bekannt vor, wenn die vorgebildet waren. Das ist nämlich, genau, das steht in Jesaja 53. Ja, und dann dachte ich, was ist denn jetzt hier los? Nehmt euch ein Beispiel und dann denkt man doch, jetzt kommt eine Gebrauchsanweisung. Seid opferbereit, seid freundlich, seid liebevoll, hört zu. Und dann kommt hier so ein Zitat, das hat mich wirklich beschäftigt. Und eine zweite Stelle, wo eben dieses ans Kreuz hinaufgetragen, das ist auch in Anlehnung an eine Stelle aus dem 5. Mose 21. Und diese Charakteristik von Jesus ist es. Jesus ist von alters her bestimmt der versprochene Messias, zuverlässig, liebend, barmherzig, voller Liebe, er hört zu. Alles das, was wir jetzt hier genannt haben, das ist Jesus. Und in der katholischen Kirche hat man ja dieses Kruzifix immer in der Kirche im Gottesdienstraum. Ich bin jetzt nicht dafür, dass wir das jetzt einführen, aber es zeigt uns etwas. Es zeigt uns, was die Sünde bewirkt, was die Trennung von Gott bewirkt. Christus hat die Auswirkungen der Sünde, also meiner und deiner Sünde, der Gottesferne am Kreuz gezeigt. Er musste eben Verletzungen ertragen und hat sie ans Kreuz gebracht. Verletzungen wie Einsamkeit, Schmerz, er war am Kreuz einsam, hat Schmerzen ertragen müssen natürlich, bei diesem schrecklichen Tod. Und auch Häme, es wurde gesagt, steigt doch herab. Und schließlich hat ihn das alles auch umgebracht. Und nicht nur, dass er einfach hingerichtet wurde, sondern dass er unschuldig für uns bewusst das auf sich genommen hat. Ja, das ist das Beispiel, das uns Jesus gibt. Wozu hat er denn gelitten? Damit, dass wir das nachmachen? Also ich habe mal wirklich eine Geschichte gehört, da gibt es in Südamerika wirklich etwas, dass sich Menschen buchstäblich irgendwie das durchleben wollen, diese Kreuzigung, und dann wirklich das so durchmachen wollen. Aber das ist sicher nicht gemeint. Denn Gott ist ja ein Gott des Lebens und befürwortet uns. Er möchte nicht, dass wir dies leiden. Er hat aus ganz anderen Gründen gelitten, nicht damit wir darin nacheifern, sondern um uns von der Gottesferne zu erlösen und um die Liebe Gottes zu zeigen. Was ist denn für euch Gottesferne? Einfach mal reinrufen. Einsamkeit, Schweigen Gottes, Hoffnungslosigkeit, Leblosigkeit, ja, Finsternis, Lieblosigkeit, Sünde, genau, also die Übersetzung von Sünde ist ja Sund, ein tiefer Graben, also dieser Graben zwischen Gott und uns, die Gottesferne, die dann eben auch zu Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit führt und auch Wege, die in die Sackgasse führen, sind ein Zeichen für Sünde und Gottesferne, die in die Enge führen, wo Neid, Hass und Lüge einem nahe liegt, da ist man Gott fern. Und auch so täglichen Leben? Gibt es das auch, dass ein rein zweckgebundenes, gewinnorientiertes, ergebnisorientiertes Handeln, ohne den Menschen zu sehen? Also ich meine jetzt nicht, dass jetzt nichts so am Gewinn, Ergebnis und Zweckgebundenheit auch verfolgt werden kann, sondern dass es an sich vom Mensch, ohne den Menschen, dass es höher gestellt wird als der Mensch und dadurch eben zum Ego-Trip wird. Das ist sicher nicht Gott gewollt. Und das Fazit aus dieser Stelle, das ich so gewonnen habe, war nicht, folgt Jesu Beispiel nach, er hat dies und jenes und das gemacht, jetzt macht das auch, sondern wir brauchen Erlösung. Er befreit uns aus dieser Gottesferne. Christus für uns, die Liebe Gottes in Jesus, kam in Jesus zu uns. Und Jesus kam auf die Welt und verlor dadurch die göttliche Macht, die er bei Gott hatte. Darauf hat er bewusst verzichtet. Und er hat sich den Bedürfnissen und Beschränkungen unseres Menschseins unterworfen. Ich weiß nicht, wie das, also es kann vielleicht nur so, ich habe ein Auto, aber ich laufe freiwillig nach Freiburg. Das ist ja ein sehr schwacher Vergleich. Aber wenn ich schon überlege, ich müsste mein Auto verschenken und dann vielleicht nach Freiburg laufen, weil ich da dringend hin müsste, das ist schon, wäre schon für mich eine große Nummer. Aber Jesus hat ja die Göttlichkeit verlassen. Und auch diese direkte Verbindung zum Vater, die hat er im Grunde auch ein Stück weit verlassen, weil er als Mensch beschränkt war. Und er hat uns das dann vorgelebt, wie das geht, als Mensch in Verbindung zum Vater zu treten, als Mensch eben den Weg des Glaubens, der Gnade und der Barmherzigkeit zu gehen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er hat es uns vorgelebt. Und im täglichen Leben ist es ja oft so, dass wir falschen Glaubenssätzen folgen, die uns dann in die Gottesferne führen. So falsche Glaubenssätze, die können zum Beispiel sein, ich bin nicht genug, ich bin nicht geliebt, ich kann nichts bewegen, das hört man heute sehr oft, ich kann doch nichts bewegen, wieso sollte ich dann überhaupt irgendwo eine Veränderung anstreben, ich als kleiner Mensch. Ich habe keinen Einfluss. Oft hört man die da oben, die machen das und ich habe doch jetzt keinen Einfluss. Ich muss einfach nur mitschwimmen. Und unsere falschen Glaubenssätze, die entmutigen uns und die führen uns in die Enge und letztlich in Einsamkeit und im Extremfall vielleicht sogar in Verzweiflung. Wir brauchen jemanden, der uns den Mut und die Hoffnung gibt, dass wir mit unserem Leben bestehen können, auch wenn es nicht so läuft, wie wir es uns erhofft haben, um diese falschen Glaubenssätze einfach zu entlarven, um etwas Neues entgegenzusetzen. Und das hat Jesus getan. Ich bin in Jesus genug. Ich bin in Jesus geliebt. Ich kann in Jesus etwas bewegen und ich habe in Jesus Einfluss. Das sind die Dinge, die Jesus für uns am Kreuz getan hat, damit wir in ihm eben ein neues Leben anfangen und so Jesus nachfolgen. Einfach indem wir hier anfangen, diese falschen Glaubenssätze zu entlarven. Und dann fängt die Nachfolge Jesu an. Ja, was bedeutet das denn? Ich folge Jesus auf seinem, dem rechten Weg, dem Weg des Glaubens. Der Bundeskanzler Scholz hatte ja mal gesagt, you'll never walk alone. Also du wirst niemals allein gehen. Und da möchte ich mal ganz frech behaupten, dass die einzige Sache, wo das wirklich uneingeschränkt Wirkung oder ja, Gültigkeit hat, das ist bei Jesus. Wenn wir uns ihm zuwenden, dann werden wir wirklich nie alleine gehen. Und praktisch eben, wie können wir denn das praktisch machen? In Verbindung treten, in dieses Leben eintreten. Einmal hören, dann Umkehr, Bereitschaft und Segen empfangen. Nee, das kommt nach. Segen. Genau. Hören in der Stille. Auch Jesus zog sich regelmäßig zurück, vielleicht sogar täglich. So genau ist das im Neuen Testament nicht dargestellt, aber öfter steht, Jesus zog sich zurück zum Gebet. Als sie über den See fuhren, war Jesus an einer Stelle nicht dabei. Warum? Weil er sich zurückgezogen hatte und gesagt hat, fahrt schon mal vor, ich komme nach, ich brauche jetzt meine Zeit allein mit Gott. Und in der Stille eben hören wir Gott, in der Stille begegnen wir Gott. Das ist auch der Grund, warum Jesus sich zurückgezogen hat, weil er eben in seiner menschlichen Begrenztheit diese Stille brauchte, um Gott, seinem Vater, begegnen zu können. Dann Umkehr. Sich an Gottes, bedeutet für mich, sich an Gottes Maßstäben messen lassen. Und seine Wünsche und Wege über meine eigenen Wünsche stellen. Das wird in dieser Stelle, finde ich, ziemlich plastisch ausgedrückt. Wir sind umhergeirrt. Das heißt, von der Herde getrennt. Ich isoliere mich. Ich verlaufe mich. Ich bin schutzlos. Und dann verliere ich den Sinn und das Ziel. Verirren können wir uns alle. Davor sind wir auch als Christen, denke ich, nicht bewahrt. Aber wir gehen dann auch manchmal eigene Wege und trennen uns von der Herde, auch trennen uns manchmal von der Gemeinde, weil wir unseren eigenen Weg liebgewonnen haben und uns da nicht reinreden lassen wollen. Und wir merken es vielleicht erst, wenn wir in eine Sackgasse geraten. Also sind Sackgassen für uns jetzt vielleicht sogar etwas Positives, weil sie uns einen Anstoß geben, umzukehren und neu ins Überlegen zu kommen, was will denn Jesus wirklich von mir? Und ja, um auf den richtigen Weg zurückzukommen, muss ich zu Jesus zurückkehren, zu ihm umkehren. Umkehr setzt meine Bereitschaft voraus, dass ich meinen eigenen Weg verlasse und auf Jesu Weg zurückkehre. Wir wenden uns dann wieder Jesus zu und er heilt uns und gibt uns Sinn und Ziel. Und dann auch vielleicht einen neuen Auftrag. Ich habe erlebt, im Segen, in der Umkehr liegt viel Segen. Das ist vielleicht ein bisschen unbequem manchmal. Es kostet ein bisschen Mut, sich zu öffnen und zu sagen, hier irgendwo sieht es anders aus, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Ich komme aus einer ziemlich schwierigen Familiengeschichte und als ich dann zum ersten Mal mich da geöffnet habe und gesagt habe, ja, also hier und da sind Probleme und mein Bruder wohnt 500 Meter Luftlinie von mir entfernt, aber ich sehe ihn eigentlich nie und er meldet sich nie. Als ich das mal bekannt habe und hier auch bewusst gemerkt habe, ich nähere ein falsches Bild von mir, ich muss das korrigieren. Da lag viel Segen darauf. Es hat meine Beziehung, nicht zu meinem Bruder leider jetzt nicht, aber es hat meine Beziehungen einfach geheilt und erneuert, weil man dann auf einem anderen Boden stand. Und hat mir auch Möglichkeiten gegeben, einfach freier zu werden. Und Jesus ist hier in dieser Angelegenheit, unser Hirte und unser Beschützer. Er möchte nicht einfach so, reiß alles von dir, Hauptsache du sagst die Wahrheit. Nein, er ist der Hirte. Im Luther, in der Luther-Übersetzung steht sogar zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Also Gott, an Gott, ihm liegt etwas an unserer Seele. Nicht nur am Seelenheil, so diesen Begriff, sondern wirklich an unserem Innersten liegt ihm etwas. Und er möchte, dass wir auf den richtigen Weg zurückkommen. Und das ist ihm die größte Freude. Und dieses Bild eben, ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben, das ist da sehr stark. Und das Zurückkehren, das Umkehren ist ganz wichtig für uns. Dann die Bereitschaft, Jesus zu folgen. Das heißt Bewegung, kommt in Bewegung. Es gab, ich weiß nicht, gibt es das noch? What would Jesus do? Also das gab es mal für die Jugendlichen. Ich weiß jetzt nicht, wie aktuell das heute noch ist, aber das ist hier einfach ein ganz einfacher Satz. Was würde denn Jesus jetzt tun, wenn er jetzt gerade hier in meiner Situation wäre? Und es hält uns auch in der Abhängigkeit von Jesus, dass wir uns immer wieder diese Frage stellen. Und Bereitschaft auch, Barmherzigkeit weiterzugeben. Ich habe mal einen guten Satz gehört, Barmherzigkeit ist die praktische Seite des Evangeliums. Den fand ich so genial, weil er in einem Satz so zusammenfasst, wozu wir berufen sind. Und in unserem Leben eben auf die Liebe und Barmherzigkeit Gottes hinzuweisen. Weil auch unser Nachbar, der mich gerade nervt, der braucht auch die Liebe Gottes und der möchte auch wissen, was eigentlich Barmherzigkeit ist. Und Jesus ist eben die Barmherzigkeit und die Liebe in Person. Und dann Segen, wir erfahren eine Veränderung unseres Herzens, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wir erfahren Heilung. Das ist eben so, dass es oft ein Geschenk ist. Das kann ich wirklich nur sagen, aus eigener Erfahrung. Es ist oft ein Geschenk, um das wir auch Gott bitten dürfen. Manchmal haben wir lange an Dingen zu tragen. Da hilft uns auch Jesus mitzutragen und eines Tages, wenn wir bei ihm sind, wird das alles auch keine Rolle mehr spielen, dann wird das alles weg sein. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Jetzt, wo brauchen wir Heilung? Welche Wunden haben wir? Das kann vielleicht jeder mal für sich alleine nachdenken. Eingefallen, die einfach immer wieder kommt, hochkommt. Wunden, das sind Verletzungen, die oft durch Streit, Neid, Habsucht, Begierden einfach passieren oder uns zugefügt werden, die wir auch anderen zufügen und die wir auch manchmal uns selbst zufügen. Wir reagieren eben auf diese Verletzungen mit Rückzug. Vielleicht auch wollen wir denjenigen, der uns das angetan hat, bestrafen. Wir zeigen unseren Mitmenschen die kalte Schulter und tun so, wie wenn nichts passiert wäre. Vielleicht in unserem Umfeld oder in der Gemeinde. Aber das muss nicht sein. Wir dürfen uns darauf stützen, dass Jesus uns geheilt hat. Jesus ist wie Medizin. Und wenn du einsam bist, dann bring die Einsamkeit zum Kreuz. Wenn du verletzt bist, trage die Verletzung ans Kreuz. Er will dich heilen. Jesus will dich aus der Isolation holen, die du durch die Sünde und damit durch die Gottesferne erlebst. jetzt will ich ein bisschen in die Praxis auch gehen. Wie geschieht Heilung? Also ich lese zurzeit in meiner persönlichen Bibellese Johannes 15 und immer wieder dieses bleibt in mir. Das heißt eben auch, nehmt euch Zeit für die Zeit alleine mit Jesus. So können auch wir bei Gott auftanken und erfahren, was der Wille Gottes und damit der beste Weg für uns ist. In der Stille vor Gott, im Gebet einfach nur sein. Das muss jetzt eben, ich komme so aus einer Tradition, wo es dann darum ging, um die stille Zeit und neue Erkenntnisse und neue Aufträge. Alles wichtig, alles gut, aber erst einmal diese Gemeinschaft mit Gott, dieses Sein, auch Dinge, die uns Schwierigkeiten machen, wo wir Verletzungen haben, dürfen wir klagen. Ja, wir dürfen sogar vor Gott schreien und wenn das manchmal sehr schwer ist, auch in einem seelsorgerlichen Gespräch oder in vielen seelsorgerlichen Gesprächen, meine Verletzungen und Sünden vor Gott bringen und hier einen Heilungsprozess einfach durchschreiten. Dann kann ich euch nur ermutigen, tragt eure Wunden und Verletzungen zu Jesus, der sie ans Kreuz hochgetragen hat. Also unsere Verletzungen, die sind nicht einfach dann vergessen und weg. Jesus hat sie ans Kreuz getragen, um Vergebung möglich zu machen, um Beziehung möglich zu machen. Und das hat er auch durch seine Auferstehung, das gehört nämlich auch dazu, das ist zu diesem Beispiel, dass Gott auch in uns das, was tot und abgestorben war, wieder zu neuem Leben erwecken kann. Jetzt habe ich noch eine Frage. Eine dürft ihr euch auswählen. Wo habe ich schon Heilung erfahren? Wie geschah das? Oder wo habe ich Jesus als Hirte und Beschützer erlebt? Da dürft ihr auch gern euch untereinander austauschen. Und wer möchte, darf mir ein Handzeichen geben. Wer das gerne teilen möchte mit unserer Gruppe, der kann das dann gerne tun. Ich würde dann mit dem Mikro einfach zu euch kommen. Ich gebe euch ein bisschen Zeit zum Nachdenken und Nachsinnen. Wo habe ich Heilung erfahren oder wo habe ich Jesus als Hirte und Beschützer erlebt? Vielen Dank für die ermutigenden Worte. Also Heilung ist möglich, jetzt haben wir es auch schon von ein paar Leuten gehört. Und ich weiß nicht, was das für dich bedeutet, wo Jesus dich geheilt hat oder wo du dir noch Heilung wünschst. Ich werde jetzt ein paar, so eine halbe, eine Minute vielleicht Stille halten, dass jeder nochmal vor Gott treten kann, wo man sich Heilung wünscht oder Dank auch, wo man Heilung schon erfahren hat. Und ich mache dann den Abschluss mit einem Gedicht von Johannes Hartl, mit einem Text von Johannes Hartl. Gedicht ist es nicht. Gut, ich bete noch zum Abschluss und lese dann den Text vor. Herr, ich danke dir, dass du unser Heil und unsere Heilung im Blick hast. Und du weißt jetzt, was jeder dir ans Herz gelegt hat. Und ich danke dir, dass es dort gut aufgehoben ist. Und bitte dich, dass wir in diese Beziehung zu dir, dass wir die weiter pflegen können oder wo es auch jetzt nötig ist, wo es jemand erfahren hat, dass man es dann auch neu mit dir beginnt. Und ich danke dir, dass du das möglich machst. Jetzt den Text, das größte Glück. Ein Glück, das niemand rauben kann. Jemand, der nicht glaubt, kann das vielleicht nicht verstehen. Vor fast 3000 Jahren schrieb einer, ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Dass jemand nah ist, wenn kein Mensch da ist. Ein offenes Herz, wenn kein Mensch versteht. Ein tragender Grund, wenn alles wankt. Ein tiefer Sinn, trotz aller schreiender Sinnlosigkeit. Tatsächlich. Gott zu kennen, das ist das größte Glück. Amen.